So, Leute, willkommen. Ich muss noch mit dem Live und dem Einsatz, das muss ich noch üben. So, zusammen. Herzlich willkommen zu How to Build a Startup, Episode 2. Ich muss hier einmal den Klaus dazu holen. Klaus, grüß dich.
Hi.
Heute haben wir weder Ton noch Aussetzer noch irgendwas.
Schön.
Bis hierhin alles wie geschmiert.
Ja,
So, erstmal Klaus, Shoutout an dich, dass du dir extra für heute ein Mikrofon besorgt hast. Ich finde das großartig.
eine ganz tolle Sache. Also ich war neidisch auf dein Mikrofon.
Ja.
Meins ist aber ein bisschen kleiner, aber egal.
Ja. Ihr meint, weiß, ich muss Dinge kompensieren. So, Klaus, grüß dich. Heute zur neuen Folge, ein neuer digitaler Markt entsteht. Und Klaus hat ganz tolle Geschichten für uns, glaube ich. Klaus, aber stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, mein Name Klaus Schenkel, tatsächlich schon 55 Jahre alt, kann es kaum selber glauben. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, lebe in Köln. Und ja, seit 2019 bin ich jetzt in dieser neuen Funktion und leite die iFunds Germany.
Blende das nochmal ein hier. Ich habe das Falk weggelassen. Vielleicht sollte ich Geschäftsführer schreiben und nicht Geschäftsführer.
Ach egal, komm, lass weg, ist gut.
So. Ja, danke für die kurze Einleitung. So, ich habe mich natürlich unglaublich gut vorbereitet und habe nicht unseren Plan für heute auf.
Achso, nee, ich habe ihn vorliegen. Soll ich dir vorlesen?
Ich glaube, jetzt kommt der neue digitale Markt. Klaus. Erzähl uns doch mal von diesem neuen digitalen Markt, den wir so ominös angekündigt haben.
Ja, also er ist so in aller Munde. Und ich habe mir das mal überlegt. Im Grunde genommen ist er gar nicht so neu. Also eigentlich ist es Cloud. Und wir sprechen von, ja, gerade durch Corona, über die Cloud irgendwie mit Teams, mit Zooms und allen möglichen Tools zusammenarbeiten und zu Hause arbeiten jetzt und alle stöhnen und ist das alles schwierig. Das funktionierte tatsächlich vor 5, 6 Jahren schon, aber jetzt durch diese ganze neue Geschichte will da jeder hin. Es wird gepusht, es wird von Microsoft gepusht, es wird von allen möglichen Seiten kommen neue Tools. Und jetzt müssen wir quasi als Partner, die das anbieten und sagen, wir können das, müssen jetzt zusehen, dass wir das auf dem Markt so etablieren, dass es auch wirklich hilft. Das ist es. Also dieses Stöhnen, was wir im Netz haben, Datenschutz funktioniert nicht und alles ist böse, da müssen wir jetzt hin, dass das schön funktioniert.
Ja, jetzt ist Cloud natürlich sehr weit gefasst. Heute soll es tatsächlich so ein bisschen um Klaus Thema gehen und das sind Leute, die haben vom Internet noch nicht so viel gehört meistens, ne? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Branche, in der du dich bewegst.
Ja, also es ist eine tolle Branche, macht super viel Spaß. Das ist gemeinnützige Organisation, die also Gutes tun. Das sind ganz viele Menschen und das sind, also ich lerne immer wieder Neues kennen, die in vielfältigen Bereichen das Schlechte auf der Welt versuchen zu bekämpfen und dafür alle Quellen aufbringen, damit sie Geld natürlich dafür bekommen. Das sind Spendengelder, Mitgliedsbeiträge, Fördergelder. Von Regierungen bekommen die Gelder und das wird dann für gute Zwecke verwendet. Und die haben natürlich auch Auflagen. Das heißt also, damit sie gemeinnützig bleiben, müssen die Spendenquittungen ausgestellt werden. Und die müssen das nachhalten, mit wem sie da kommunizieren. Sie müssen natürlich mit ihren Spendern und Unterstützern kommunizieren. Sie müssen wissen, was sie da tun. Sie müssen die Projekte nachhalten. Sie müssen Nachweis ablegen, wo sie das Geld ausgeben, wie sie das Geld ausgeben. Und das versuchen wir zu unterstützen mit unserer Software und das Leben leichter zu machen.
Cool, sehr gut. Jetzt eine Sache, die mich immer fasziniert hat. Also Klaus ist ja bei iFunds drin und dann hört man das erste Mal Fundraising oder ähnliches. Und ich habe dann noch so bei mir gedacht, ich sage so, wie viele gibt es denn da? So, was ist denn eine gemeinnützige Organisation? Und dann hat Klaus mich ein bisschen aufgeklärt. Klaus, klär uns alle auf.
Ja, Ja, es ist ein weiter Bereich. Also wenn man jetzt erstmal sagt, gemeinnützige Organisation, Vereine, GmbH, also gemeinnützige GmbHs, da gibt es in Deutschland Hunderte von Tausende, die natürlich dann wirklich gemeinnützige Tätigkeiten machen, sind Tausende tatsächlich, da sind auch Stiftungen dabei und da werden auch jedes Jahr, kommen da immer mehr dazu. Das ist also ein großer, wachsender Markt und ich bin auch immer wieder erstaunt, was da alles dazukommt. Also es sind tolle Sachen, ich lese immer sehr gerne von denen, die uns kontaktieren und quasi um Informationen bitten, dann bin ich mal gleich auf der Homepage und schaue, was machen die Schönes. Und ich freue mich darüber. Das ist toll. Das sind auch ganz nette Leute. Also ich freue mich über diese Kunden.
Sehr schön, sehr schön. Leute, wenn ich zur Seite gucke, ich schaue meine Notizen. Also seid mir nicht böse. cool, ja. Kurz, wenn ich jetzt ein Fundraiser bin, und also ich kann mir das Bild nicht vorstellen, weil ich weiß, wie viel Papierkram man als Selbstständiger schon hat. Ich meine, wir sind in der Tätigkeit des Geschäftsführers auch sicherlich unglaublich viele administrativen Kram irgendwie bewältigen müssen. Kann ich mir vorstellen, dass so eine Software helfen kann, aber ich bin auch vom Fach. Wenn ich jetzt ein Fundraiser bin, wie kann mir dann eine Software helfen? Also was kann vor allen Dingen dieser neue Markt Cloud mir helfen? Also was unterscheidet denn eine ursprünglich On-Premise oder sagen wir mal lokal installierte Lösung von früher von der Cloud-Lösung, die wir heute haben?
Also die Lösung, die wir anbieten, die ist durch die Cloud erstmal immer steht die zur Verfügung. Egal wo ich bin, egal mit welchem Gerät. Sie wird mit einem Browser bedient. Sie kann geteilt werden. Ich also kann gerade im Teams arbeiten, das ist das Wichtige. Und ich kann es natürlich mit ganz vielen Diensten verbinden. Das heißt also, ich habe eine Plattform, wo ich die Beziehung manage, also die Spender, die Unterstützer, meine eigenen Mitglieder, Ehrenämter. Das kommt alles in diese Datenbank rein und dann kommt durch Kategorisieren, sage ich dann, was will ich denn mit dem ansprechen? Wen habe ich denn? Mit welchem Medium will ich die Leute ansprechen? Ich kann das also jetzt dann über Marketinglisten, das heißt, ich verknüpfe das, kann ich in Social Media posten, in Facebook, in Twitter. Ich kann natürlich ganz normale Briefe schreiben, je nachdem, wen ich ansprechen will und kann das dann im Nachgang wieder kontrollieren, das Feedback, wo ich was herbekommen kann, kann nachfassen. Und das ermöglicht dann wirklich die Cloud und die Schnittstellen miteinander, dass ich das verbinden kann. Das heißt, okay, die Arbeit des Fundraisers wird enorm erleichtert und der kann also eigentlich mehr Qualität liefern und kann sich um die Sache kümmern.
Neben dem Fundraiser gibt es natürlich auch die Leute, die diese Spenden tätigen. Und ich weiß, dass im Fundraising-Bereich, man denkt immer irgendwie, man hat immer die Leute vor Augen, die irgendwie auf dem Marktplatz rumlaufen, irgendwie Studenten, die dich dann ansprechen und sagen, wie wichtig es ist, diesem Kind in Afrika jetzt zu helfen. Und wenn du dann diesem Kind helfen willst, sagen sie, nee, es geht nur allgemein der Topf. So. Das ist etwas, was mich persönlich immer stört. Aber ich habe dann mal mit dem WWF gesprochen und der hatte mir dann erzählt, dass wir eigentlich gar nicht so sehr diese Kleinstspenden das Thema sind, sondern eigentlich auch viel Großspenden, Spendengalas, Organisationen und ähnliches, dass das dort einfach, ja, gewisse Philanthropen dann unterwegs sind, die dann auch einen großen Teil des Kuchens ausmachen. Das ist gar nicht so sehr die kleinen Spenden sind, die wahrscheinlich aber dann trotzdem sehr viel Aufwand sind, weil du halt viele kleine Zahlungen irgendwie handeln musst.
Genau.
Ist das als Spender für mich, wenn ich jetzt weiß, da wo ich die Spende reingebe, die haben eine sehr moderne, gute Softwareunterstützung. Profitiere ich da als Spender auch?
Wenn du deine Daten natürlich jetzt, auch wenn du jetzt gerade Fußgängerzone sagst, über das Tablet eingibst, dann ist das tatsächlich in unserer Software so, dass das sofort dann in der CRM-Software, also in der Cloud quasi, zur Verfügung steht und du dann betreut werden kannst, wie du das natürlich willst. Der Datenschutz wird dann eingehalten. Das heißt, wenn du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingibst, dann steht das auch nur da drin. Wenn du sagst, du interessierst dich für bestimmte Themen, dann wird das festgehalten und du wirst dann auch informiert. Das ist das Schöne, da ist dann eine Verbindung dazu. Das heißt also, du wirst angeschrieben, du wirst über Projekte weiter informiert. Aber genauso hast du das Recht natürlich auch auf Vergessen und die Software unterstützt das dabei und an der richtigen Stelle per Knopfdruck bist du aus dem System wieder raus.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist spannend. Also ich kann mir vorstellen, ich finde immer es schwierig, also ich traue der Transparenz von so Fundraising-Geschichten sehr selten. Ich kann mir aber vorstellen, wenn jemand mir auf dem Tablet und nicht irgendwie, wenn mit Tablet auf Tablet meine Daten eintippen kann, vielleicht auch den einen oder anderen Chart sehe, den ich direkt aus dem System kriege oder so, wenn ich mir vorstellen, dass es deutlich mehr Vertrauen schafft. Und ich finde, das Startup weiß man ganz genau, wie wichtig es ist, irgendwie Vertrauen zu schaffen. Und auch im Sales. Sehr spannend. Cool, cool. Ich finde euren Fall so unglaublich spannend, weil du, Klaus, bist ja quasi reingekommen bei iFunds. Und ihr seid kein Startup per se. Aber ihr habt schon, also wo ich letztes Jahr ein bisschen mit euch gearbeitet habe, ihr habt ja schon durchaus einen gewissen Startup-Vibe, weil ihr seid ja schon länger unterwegs in der Branche. Jetzt kannst du einmal kurz umreißen, was so deine Herausforderungen waren, als du bei iFunds angefangen hast und was so generell euer aktueller Stand ist, wo ihr so ein bisschen herkommt. Weil ich finde es persönlich sehr spannend zu sehen, wie eine Firma sich dann einfach mal zwischendrin neu erfinden muss und dazu auch noch einen neuen Geschäftsführer reinholt.
Ja.
Lass uns das mal ein bisschen beleuchten.
Genau, also für mich war das natürlich super spannend. Also die Thematik ist eine ganz neue. Von gemeinnützigen Unternehmen habe ich vorher auch sehr selten was gehört. Also gerade mal, wenn man irgendwo spendet über Facebook per Knopfdruck. Dann natürlich dann auch auf die Partnerseite. Ich war eigentlich mein ganzes Leben lang selber Kunde. Das war natürlich spannend. Und iFunds hat also ein Produkt, was vorher, es gibt seit 15 Jahren, was so dieses etwas Verstaubte hat noch, installiert auf dem Server. Und ich bin also reingekommen, als diese Produktentwicklung gerade im Starten war. Und das heißt, wir haben also einmal dieses alte Produkt und das neue Produkt, was wir anbieten. Damit musste ich mich natürlich auch erstmal auseinandersetzen. Ich musste also mir wirklich auch dieses alte Produkt anschauen. Was kann das? Was macht das? Weil die Kunden
wie schwer fällt einem das, sich zu sagen, diese alte verstaubte Kacke, die will ich mir gar nicht angucken.
Das ist genau der Wahnsinn. Also ja. Seit Jahren arbeite ich ja auch schon mit den Microsoft-Produkten selber. Finde das total toll, finde diese Cloud toll und dann muss ich mir natürlich ein Produkt angucken, aber da muss man durch. Ne? Also ja. Nur wenn man es selber weiß, dann kann man auch mit den Kollegen sprechen und kann sich einen Eindruck machen. Also da musste ich durch. Ich musste mich in dieses Fundraising-Thema einlesen. Ich habe Fundraising für Dummies gelesen. Ich habe andere Bücher gelesen.
Bücher lesen hilft im Übrigen bei jedem Startup.
Ja, genau. Ja, genau. Ne? Also hier, das ist auch ein ganz tolles Buch. Ich will ja jetzt nicht unbedingt Werbung machen, das ist vom Andreas Berg, aber das ist super. Das erklärt so das Ganze, was dahinter ist. Das hat mir sehr geholfen. Und da muss man durch als Chef, wenn man in so ein Thema rein will. Und man muss sich natürlich auch mit seinen Mitarbeitern befassen. Das kommt auch dazu. Man muss schauen, was passt in das Team, wie integriere ich mich selber in dieses Team.
Wie hat das Team das so aufgenommen? Also ich meine, du hast ja bestimmt Leute gehabt, die auch noch mit dem Altsystem oder viel gearbeitet haben oder auch im Altsystem hängen, oder musstest du da auch die Belegschaft quasi austauschen?
Nee, wir haben ja ein ganz spannendes Thema. Wir sind quasi eine Softwarefirma, die eben dieses alte Produkt hat, das neue Produkt. Wir bieten Service an, wir bieten Analysen an und ich habe also mehrere Themen hier tatsächlich, wo ich mich drum kümmern muss. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe die wirklich als ein Team integriert. Das heißt, sie mussten zusammenarbeiten. Das war das Erste, wo ich sie zugezwungen habe, wo ich sie hingeführt habe.
Gar nicht so einfach übrigens, Leute zum Zusammenarbeiten zu bringen. Ja. Also Leute zum Arbeiten zu bringen und vor allem auch Leute am Arbeiten zu halten. Ich hatte das im letzten Podcast schon erwähnt, wo ich dann 7 Leute irgendwie im Dezember auf einmal hantieren musste und so nichts mehr kam an manchen Tagen, weil ich nur noch Leute irgendwie versorgt hatte mit Informationen. Das ist schwierig. Also da den richtigen Informationsfluss zu installieren, da die richtigen Workflows zu installieren, das gemeinsame Arbeiten, man muss sich auch aneinander gewöhnen. Das will man ja kaum meinen, aber es ist durchaus eine Gewöhnungsphase, wenn man sich mit neuen Menschen zusammentut. Das ist spannend. Ja. Ich stelle mir das auch und dann noch in eurem Case zu sagen, übrigens, das alte Produkt ist noch da, aber das machen wir nicht mehr. So ein bisschen machen wir es vielleicht schon noch, dann fehlt halt auch irgendwie so eine Konsequenz. Man würde ja am liebsten sagen, Cut und jetzt machen wir das Neue, aber die Realität sieht nochmal anders aus. Ne?
Ja, es ist tatsächlich ein sehr gutes Produkt. Also es hat viel Liebe zum Detail, Aber da ist auch wieder die Frage, brauche ich das? Ich möchte ja vereinfachen. Ich möchte ja gar nicht mich mit diesen vielen Schaltern, Feldern und wo muss ich jetzt hinklicken, befassen, sondern wir wollen es uns ja auch ein Stück einfacher machen und neu erfinden und das tatsächlich durchzudenken. Wir nutzen die Tools selber, die wir anbieten. Das heißt, wir haben das CRM-System das gleiche, wir haben die gleiche Marketing-Automation, das nutzen wir selber. Nur so kannst du eigentlich den Kunden wirklich verstehen. Wir gehen in diese Denke rein. Und das ist das Interessante.
Wie viel Feedback aus der alten Software und also wie viel Feedback von Kunden, die bestehende Software haben, hast du schon zu dem neuen Produkt? Also, und wie schnell seid ihr rausgegangen damit?
Ja, das war eigentlich ziemlich witzig. Also ich bin eigentlich bei iFunds angefangen, Ende 2019. Und war tatsächlich 4 Wochen später schon beim Kunden und musste dort etwas erzählen, ohne dass ich es selber ziemlich wusste.
Boah, also 4 Wochen, das ist schon viel Zeit zu vorbereiten, bin ich ganz
ehrlich. Ja, genau.
So viel Zeit habe ich meistens nicht.
Ja, und aber man lernt. Also ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, einfach machen. Machen, bereit sein, Fehler zu machen. Man muss authentisch mit allen umgehen, also mit den Mitarbeitern, mit dem Kunden. Man muss einfach sagen, hey, ich bin neu und ich kann da viel nicht so viel zu sagen. Ich arbeite mich ein und da muss man auf dem Laufenden bleiben. Da muss man sich natürlich beweisen und es erzählen. Und ich glaube, das kriegen wir gut hin hier.
Man muss da kleiner Disclaimer, Klaus und ich arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Klaus ist ein Stück weit auch, ich habe viel von Klaus gelernt über die Jahre. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, gerade in den ersten Jahren, wo ich mit seiner ehemaligen Firma dann noch zusammengearbeitet habe. Und diese offene und ehrliche Art auch gegenüber Mitarbeitern und nicht dieses Verblendete, das hatte Klaus schon immer. Und das habe ich tatsächlich gemerkt, auch für meine eigenen Tätigkeiten, jetzt auch in meinem eigenen Umgang mit Mitarbeitern. Das ist mir tatsächlich hängen geblieben. Ich finde das äußerst spannend. Ich finde es äußerst spannend, da einfach dieses ganze alte Denken mal an der Seite zu hauen, weil ich glaube, früher wurde sehr viel Energie darauf aufgewendet, zu sagen, hey, das wird jetzt so gemacht, weil ich das so sage. Und das wird, und einfach um irgendwelche Hackordnung, habe ich früher mal gehört, zu wahren oder irgendwelche. Wo ich schon selber konsequent bin, weil ich einfach, wenn ich eine Aufgabe gebe und man es nicht verstanden hat und dann sagt man, und man sagt trotzdem, ja, habe ich verstanden und macht die Aufgabe dann einfach bewusst falsch, wenn man es nicht verstanden hat, da wäre ich richtig fuchsig. Ja. Das kann ich gar nicht haben. Du darfst unglaublich gerne Fehler machen und daraus lernen. Ich würde dich dann aber auch bitten, dich daraus zu lernen. Aber ich bin auch weit davon weg, zu diesen Schein zu erwecken, dass meine Entscheidungen alle richtig sind. Und ich finde es großartig, wie sagte das? Das ist auch Steve Jobs. Der sagte, we hire smart people, so they tell us what to do. Und so ist es ja. Wenn ich mir, selbst meine Werkstudenten, die haben ja, jeder hat ja seine Erfahrung, jeder hat sein Skillset, das er mitbringt. Und ich finde, das gilt es auch zu wertschätzen. Ich brauche hier niemanden. Und das ist aber teilweise auch gar nicht so einfach, wenn neue Leute zu dir kommen, die von alten Arbeitgebern halt andere Gangart gewohnt sind, die auch manchmal, habe ich auch mal das Gefühl, dass sie so ein bisschen überfordert sind erstmal mit der Freiheit. Ne? Und dann sagen, du sagst mir jetzt nicht, was ich machen soll. So.
Ja, stimmt. Also ich habe ja jede Menge neue Leute und wir arbeiten ja auch mit Studenten zusammen. Total super. Gerade diese verschiedenen Altersstufen, diese vielen Backgrounds, das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und genau das ist es. Man muss es zulassen. Man muss eigentlich sagen, hey, bei unserem Gespräch habe ich genau auf dich geschaut. Da habe ich ein Bauchgefühl gehabt. Hm. Und das hat mich dazu geführt, dass ich dich in unserem Team haben wollte. Ich habe ja nicht auf Zeugnisse geguckt oder solche Sachen. Und das ist toll. Man sieht, wie sich das entwickelt und ich muss mich natürlich auch einlassen. Das ist immer, sind immer zwei Wege. Und das ist es vielleicht etwas, was es als Kopf von so einer Organisation natürlich schon ein bisschen schwer macht. Mhm. Aber man holt so viel raus, das ist wirklich enorm. Mir macht das sehr viel Spaß mit meinen Mitarbeitern, zusammenzuarbeiten und ihnen diesen Freiraum auch zu lassen und das Feedback zu bekommen.
Ich habe tatsächlich bei einem unserer Kunden festgestellt, dass diese so eine offene Kultur auch dafür sorgt, dass natürlich auch viel Zeit in Abstimmung fließt. Also, dass du tatsächlich dann auch einfach einkalkulieren musst, wenn du diesen offenen Stil fährst, mit all seinen Vorteilen, gibt es natürlich auch Nachteile. Also, manchen Tagen hast du das Gefühl, okay, so ein autoritärer Stil wird meinem Kunden gut tun. So. Das ist so. Aber man versteht das. Ich glaube, man muss da auch gucken, dass man so ein bisschen das Maß findet zwischen, und da ist es auch wiederum, ne, wen stellst du ein, aber dass man das Maß findet zwischen der Chef sein und dann auch gemeinsam arbeiten und miteinander arbeiten und nicht für jemanden arbeiten.
Du hast gerade was gesagt, Entschuldige, ich unterbreche, weil das war also total spannend. Du hast gesagt, das verbraucht viel Zeit. Also ich würde sagen, dass die dauerhafte Kommunikation dazu führt, dass ich weniger Zeit brauche.
Nee, nicht, das meinte ich gar nicht. Ich meinte nicht, das verbraucht viel Zeit, sondern es kann die eine oder andere Diskussionsrunde mehr brauchen, je nach Situation, weil du einfach sagst, okay, wir haben hier eine offene Diskussion. Das heißt, lass uns das diskutieren. Und das sind Leute, die eigentlich von der, ich sage mal, Entscheidungsbefugnis gar nicht so hoch anzusiedeln sind, die auf einmal trotzdem mitreden und deren Meinung auch Gewicht hat. Und das ist cool, das ist okay und ich glaube, das ist auch wichtig für die Mitarbeiterwertschätzung. Nur ab und zu dauert so eine Abstimmung dann halt länger oder irgendwie eine Entscheidung, was okay ist. Aber ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die man auch für sich treffen muss. Weil ich habe dann lieber eine Entscheidung, die irgendwie einen Tag länger dauert. Dafür ist es die richtige Entscheidung und dafür haben wir uns alle, dafür sind alle auch auf demselben Track. Weil wenn du einfach irgendwas durchdrückst und dann ist der Mitarbeiter auch relativ schnell unzufrieden. Und dann hast du auf einmal den Punkt, dass du sagst, okay, jetzt macht der Chef hier wieder sein eigenes Ding, das soll er doch machen. Ne? So. Und ich glaube, das gilt es tatsächlich zu verhindern. Aber alles Learnings, die man so auf dem Weg mitnimmt. Und da danke ich auch für jede Erfahrung, die ich von anderen machen konnte. Oder dann von dir, Klaus. Ja, das hat schon, es hat unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Ich glaube, dass wir Fehlerkultur, wir brüsten uns immer so sehr in Deutschland, finde ich, mit Fehlerkultur. Und ich muss sagen, im Verhältnis zu Asien sind wir da schon gut, weil in Asien ist Fehlerkultur wirklich, also es ist irgendwie einfach nicht da in dem Sinne. Also dort Fehler zugeben ist eine Katastrophe und auch Fehler ansprechen ist noch viel schlimmer. Das macht es halt nicht einfach. Aber ich finde, wir in Deutschland sind teilweise auch nicht so wirklich mit einer guten Fehlerkultur ausgestattet. Weil ich kann von 10 Aufgaben 9 richtig machen und es wird auf der einen rumgeritten, die falsch ist. Und das sind so Dinge. Ich habe da viel drüber nachgedacht, aber ich habe da noch nicht so richtig eine Lösung für. Weil Fehlerkultur, ne, die beste Metapher, die ich dazu habe, oder die beste Analogie ist, Fehler machen ist gleich lernen. So, und solange wir daraus lernen, ist alles gut. Ne,
Ja.
mach gerne Fehler und dann bitte ich dich auch Fehler zu machen. Ne?
Aber ich glaube, die Kultur entwickelt sich immer mehr dahin. Also ich bin ja schon so ein bisschen länger auf dem Arbeitsmarkt. Ich hatte das
Erzähl.
letzte Mal mit einem Kollegen gesprochen.
Du bist so lange auf dem Arbeitsmarkt, wie ich alt bin.
Ja. Genau.
Länger eigentlich, oder?
Kultur hat sich super entwickelt in Deutschland. Ich meine, wenn man einfach mal sieht, wie viele junge Leute wie du bereit sind, so ein Start-up zu gründen, sich da durchzukämpfen und ja wirklich zu lernen. Ich hätte in meinem Start vom Berufsleben nie daran gedacht, irgendwie so ein Start-up irgendwie auch mal in den Sand zu setzen oder sowas, ne, dieses Risiko einzugehen. Und das ist ja schon auch eine Art Fehlerkultur. Ne?
Ja, naja, das stimmt schon. Ja. Ich muss dazu sagen, dass das natürlich sich auch wandelt. Und ich glaube, all denjenigen, die das Internet nicht nur dazu nutzen, Katzenvideos zu gucken, sondern als das, was es ist, nämlich eine Informationsquelle, ich glaube, da lässt sich unglaublich viel Selbstbewusstsein auch rausziehen. Ich meine, man kann nicht alles lesen. Ich meine, viele Dinge muss man einfach erfahren. Du glaubst, du weißt ja, wie ich mit 23 war. Also damals, ja, ich war noch 23, wo wir angefangen haben mit Parky damals. Das war, ich war ja. Ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das denke ich immer noch, aber jetzt weiß ich eher noch, dass ich falsch liege.
Du hast ja jetzt dazu gelernt. Also du hast sehr schnell
Und
gelernt.
ich hätte dir Brief und Siegel und alles drauf geschworen, dass es irrelevant ist, ob ich jetzt noch 7 Jahre länger dabei bin oder nicht. Und das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Quatsch. Es ist tatsächlich, und ich habe das ist ganz lustig. Ich habe jetzt ja ein ukrainisches Entwicklerteam. Übrigens, der Chef von denen ist nächste Woche im Podcast. Der Chef von denen ist 25, seine Jungs sind alle 20. Ne? Sehr talentierte Entwickler, die machen auch wirklich gute Arbeit, aber da ist halt auch noch Weg zu gehen, auch für die erfahrungstechnisch. Und ich sehe das und ich sage dem das mit 25 und habe dann direkt nachgeschoben. Sag, wenn ich jetzt du wäre, und oder nee, als ich in deinem Alter war, ich habe es gehasst, wenn mir Leute, die ein paar Jahre älter waren, nur als ich, gesagt haben, warte mal ab, so. Aber glaub mir, manchmal haben sie recht. Das ist,
obwohl ich, man da nicht zu sehr drauf rumreiten.
Nee, nein, und muss ich jetzt nicht sagen, die Jungs, die heute 25 sind, die sind deutlich fitter, als ich mit 25 war. Das muss ich auch echt sagen. Also ich war für 25 gefühlt schon ganz gut unterwegs in der Branche, da habe ich schon 5 Jahre Erfahrung gehabt und so, aber wenn ich jetzt die ITler von heute sehe, wie die mit 25 drauf sind, was die schon alles gemacht haben, wo die schon alle gewesen sind. Also der ist mit 25, hat er schon in Frankreich gearbeitet, jetzt hier in Deutschland seit 4 Jahren und hat davor irgendwie noch in der Ukraine irgendwie gelernt und gearbeitet und das mit 25. Ne? Das ist schon irgendwie durch halb Europa.
Aber hat ja wahrscheinlich in Australien schon gehabt.
Ja, irgendwie so. Er hat ja auch sein Team, das ist ganz spannend, der ist 25, die haben ein Startup, ganz viele junge Entwickler und auch Projektmanager und alles. Der hat die noch nie gesehen. Die ganze Firma, die kennen sich alle über Zoom, aber die haben sich nie getroffen. Ja. Und das finde ich absolut bemerkenswert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist bei mir auch gerade die Entscheidung, was machst du jetzt? Und ich habe jetzt schon ein Team, was überall verstreut ist. Und ich denke mir so, aus dem Remote-Arbeiten komme ich auch post-Corona nicht wieder raus. Und willst du dann irgendwie für 1.000 Euro ein Büro bezahlen? Oder richtest du dir lieber, holst du dir eine etwas größere Wohnung, richtest dir dann ein vernünftiges Büro ein und gut ist? Das sind alles so Gedankenspiele, die man irgendwie durchgeht. Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, das wird sich auch, mit Corona hat das alles beschleunigt, das wird sich aber auch nicht wieder zurückdrehen lassen, glaube ich.
Naja, also ich sehe es bei uns ja, ich habe es ja jetzt ein Jahr gesehen. Als ich hier angefangen habe, gab es hier Homeoffice. Aber viele haben sich das gewünscht und wollten, dass das noch mehr passiert. Hm. Und wir sind ja schnell reingegangen in diese Homeoffice-Phase. Ich habe es ja vorher auch immer gesagt, das finde ich gut. Ich habe ja noch nie was dagegen gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass die Mitarbeiter betteln, dass sie wieder herkommen dürfen. Okay. Weil diese Vereinsamung ja zum... Und da muss man natürlich zusagen, wir haben hier ein sehr schönes Büro. Ne? Wir sitzen hier beim E-Werk in Köln. Das stimmt, ja.
Das ist genau. Sehr schön, sehr hell auch und so, ist sehr gut.
Ja. Und das macht Spaß. Ne? Das ist toll. Also ich würde sagen, dass man muss so eine Mischung daraus finden.
Ne? Ich sehe gerade, bei dir im Hintergrund läuft das Video, was ich gefilmt habe.
Ja, ganz genau.
Sehr gut.
Genau.
Sehr schön. Ja. Ja. Cool. Ich habe direkt wieder erkannt.
Das war eine super Aktion. Ich habe mich, also, ne, wir haben immer noch das Material, das war im Sommer gewesen, ne, letzten Sommer. Und das war so viel Material, was du da an einem Tag fabriziert hast, dass wir das immer noch nicht verbraucht haben.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das so war der Plan. Es soll sich ja lohnen für alle. Ich finde, das hatten wir letzte Woche im Podcast so ein bisschen die auf die jungen Wilden und dass wir halt Nutzen von den modernen Möglichkeiten machen. Und ich finde es absolut bemerkenswert, wie sich ganze Branchen einfach verändern mit einer neuen Technologie. Ich meine, hier die Kamera, das Mikro, das alles, ey, das ist es nicht günstig, ja. Aber es ist heute alles so easy to use. Also es ist wirklich... Klar, es hat alles immer seine Tücken und ab und zu macht dein Internet einfach mal schlapp. So, aber insgesamt ist es alles wirklich, wirklich viel wert. Also ich bin da unglaublich, unglaublich happy, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn ich ehrlich bin.
Aber wichtig ist eben auch, genauso wie ich mir das von dir abgeguckt habe, wo ich erstaunt war, Mensch, was ist das für ein total super Sound, den du da hast, ist es eben die Erklärung, ne? Dass man dann wirklich so nett macht und sagt, hey, guck doch mal da, kauf doch mal da, dann fragt man sich rum. Und genauso ist es mit den Tools, ne? Dass man muss da verantwortungsvoll mit umgehen, man muss da nicht einen riesen Hype draus machen und immer gleich wieder irgendwas komplex und kompliziert machen, sondern take it easy und es muss dir irgendwie nutzen, ne?
Die ganze Geschichte. Ja, absolut. Einfach, ich hab unglaublich viel Equipment gekauft in meinem Leben, welches ich nicht benutzt habe. Ich muss dazu sagen, mittlerweile nutze ich sehr vieles davon wieder, weil einfach es gut in die Zeit passt. Und ich habe natürlich damals gelernt mit all dem Zeug. Ne? So ein paar Sachen aus der Musikproduktion habe ich wieder verkauft, aber vieles davon habe ich noch. Und ich habe ja seinerzeit auch meine Tontechnik-Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und ich habe die ja quasi nach dem Grundstudium habe ich die abgebrochen. Und Das war für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die Basics gelernt. Das reicht mir. Ich werde nie in einem Studio sitzen und einen Song durchproduzieren. Das bin ich nicht. Ne? Ich bin einfach ja grundsätzlicher Generalist und ey, so einen Song zu mischen, ist wirklich Kleinstarbeit. Also Hut ab an alle da draußen, die es irgendwie schaffen, innerhalb von ein paar Monaten so ein Album rauszuhauen, weil es ist unglaublich viel Arbeit. Also und ich will gar nicht wissen, wie das bei einem Film ist. Ey, wenn ich mir überlege, so eine Produktion wie Star Wars oder sowas, mit all der Musik, all den Special Effects, das ist so viel Arbeit. Also es ist wirklich, gerade deswegen fasziniert mich Film auch immer so sehr, weil es halt von der Kunstform her, es kombiniert ja alles. Es kombiniert Musik, Bild, Vertonung halt auch von Sprechstimmen und dann auch verschiedene Shots. Und das ist wirklich, also alle Kunstformen irgendwie so in einem. Und deswegen finde ich es immer so faszinierend. Übrigens, kleiner Filmtipp. Wenn man irgendwie was mit Kriegsfilmen anfangen kann. Und ich bin selber eigentlich gar nicht so der Kriegsfilmtyp. Aber 1917 ist ein Meisterwerk. Also ich habe das noch im Kino gesehen, in der Sneak, zufällig da drin gelandet. Und dann auf Englisch natürlich in Originalsprache. Und ey, du hattest das Gefühl, du stehst auf dem Battlefield. So, und weil das in einem Shot gedreht ist. Ne? Also das ist quasi ohne Schnitte. Natürlich, aktiv haben die was gemacht, aber du sitzt dann, ich habe erst 10 Minuten gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wir noch keinen Schnitt haben. Und dann hast du diesen Film, Alter, so gefeiert und hast dich an so vielen Stellen gefragt, wie haben die das gemacht? Wie geht das? Und das ist schon das ist schon große Kunst gewesen. Wirklich ein absoluter Filmtipp, wenn man irgendwas mit anfangen kann. Absolut empfehlenswert.
Übrigens, auch zu wertschätzen, was du gemacht hast. Diesen Film, den du gedreht hast von den Mitarbeitern, die zerhackt, in Themen gefasst, Beispiele gemacht, wie das Posting geht. Ja. Ich habe das dann versucht, eben mit den anderen Kollegen, die du so gelassen hast, und habe mich da mal dran gewagt und habe dann gesagt, nee, das mache
ich. Ja, so ein bisschen, ich bin ja auch kein Experte, aber es gibt da so ein bisschen ein paar Grundregeln. Und wenn du die drin hast, 20-80, so, ne? Also du brauchst nur 20%, das sind die Grundregeln, damit kannst du 80% der Fälle abdecken. Lina hatte geschrieben, ich kann nicht übersehen, ich habe den Chat nicht aufgehabt, ich Depp. Lina, es geht hier um How to Build a Startup. Das ist etwas, was ich im Rahmen meiner unternehmerischen Tätigkeit mache und versuche dann auch andere Startup-Gründer oder wie Klaus jetzt Geschäftsführer, die gerade Neustadt managen, reinzuholen, um einfach so ein bisschen mitzugeben, was heißt es eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen, was heißt es eigentlich? Was kommt da alles so mit? Weil das sind unglaublich viele Dinge, die sehr, sehr, die sehr anspruchsvoll sind. Dinge, die jemand vorher nicht gehört hat, nicht gewusst hat. Irgendwann werde ich nochmal einen Podcast machen mit irgendwem, der sich mit dem ganzen Rechtskram auskennt, glaube ich. Weil du musst als Startup oder als Geschäftsführer, du weißt es ja selbst, musst du halt Gesellschaftsrecht können, du musst Steuerrecht können, du musst auch noch wissen, was handelstechnisch alles auf dich zukommt und was du für Verantwortung hast, was ne, auch so Dinge wie die Finanzen der Firma im Blick haben und. Also
ja, eins der wichtigsten Themen.
Ja, es sind unglaublich viele Themen. Genau, deswegen haben wir unsere Startup-Serie, unsere Serie gestartet. Tatsächlich werde ich eine ganze Marke mal versuchen, darauf aufzubauen, die einfach ein gewisses Toolset versucht, mit an die Hand zu geben. Der Podcast ist der erste Schritt. Wir werden auch noch Videos produzieren. Ich werde demnächst mal ein Video posten, um mal einfach zu zeigen, was kostet eigentlich so eine Cloud-Anwendung? Was kostet es eigentlich, so ein digitales Event auf die Beine zu stellen, in unserem Fall? Und weil man als Startup-Gründer, ich habe das so gehabt letztes Jahr, wir haben halt versucht, irgendwie rauszufinden, was kostet was. Und du kriegst keine Daten, weil es ist immer so, it depends. So, es kommt immer drauf an. Und ist auf jeden Fall so ein bisschen so kurzer Exkurs, was die Serie für einen Zweck hat. Klaus, lass uns zum nächsten Punkt schreiben, weil da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mir überlegt, jetzt haben wir den neuen digitalen Markt Cloud und wir haben jetzt das Fundraising gesehen und haben gesagt, okay, Fundraiser können mit CRM-Software bedeutend besser alles managen, was so zusammenkommt und ihre ganze Spenden sammeln, professionalisieren, hätte ich fast gesagt, also dass es dann deutlich effektiver ist und dass du am Ende mehr Spenden hast, entweder mehr Spenden übrig hast, weil du viel weniger Verwaltungsaufwand hast, um die dann den gemeinnützigen Zweck zukommen zu lassen, oder du hast auf der anderen Seite einfach auch gleichzeitig mehr Möglichkeiten, mehr Spender anzusprechen und Kampagnen zu fahren und dort einfach mehr Geld für deine wohltätigen Zwecke zu sammeln. Was am Ende Kindern und der Umwelt oder sonst irgendwas zugutekommt und dass das wichtig ist, glaube ich auch. Glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Und ich finde, wie gesagt, wenn ich Spender wäre, ich hätte ein besseres Gefühl damit. Jetzt lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Weil ich finde Cloud, ich bin ja selber jetzt Cloud-Nutzer und aktiv mit unserer Software. Ihr steigt hier komplett auf Cloud um. Was glaubst du, welche Märkte sind das nächstes dran? Also was so, weil ihr wart ja auch, du bist ja in der Logistik, ach, das ist gut. Du bist ja in der Logistik gewesen. Und in der Logistik ist ja, die sind zwar innovationsfreudig, je nachdem, wo du guckst, aber sind halt auch viele, die noch Gutscheine mit Handschrift auf Zettel schreiben. Was glaubst du, was passiert? Du warst ja gerade bei der Logistik, glaube ich, tiefer drin, ne? Was die Innovation angeht.
Logistik waren ja die ganzen Portalsachen. Ich habe in den Networking-Gruppen mit zusammengearbeitet. Das war super interessant. Die Technik wird besprochen. Also es wird über Blockchain gesprochen. Es wird, alle Techniken werden durchgegangen. Was diese Branche so ein bisschen bremst, ist eigentlich dann letztendlich das Vertrauen zueinander. Also das wirklich miteinander zu sagen, also wo können wir den Vorteil ziehen, ohne dass wir Kunden verlieren. Und das ist immer so noch die Hürde. Und da,
also, du meinst das für das Zusammenarbeiten. Das heißt, die wollen sich gegenseitig eigentlich gar nicht so wirklich helfen, weil man Angst hat, sich gegenseitig den Markt streitig zu machen.
Okay. Das wäre so das Beispiel. Ich will jetzt da nicht so viele nennen. Also die ganzen Lieferservices, die da zusammenarbeiten. Wenn jetzt einer quasi einen platten Reifen hat, dann müsste man über digitales Medium eigentlich den Hilfeschrei wissen und dann müsste irgendeins, was da ist, egal welche Branche das ist, eigentlich einspringen, dort vorbeifahren, Paket holen, ausliefern. Dann hätte er einen Vorteil von der Technik. Aber das schaffen wir natürlich nicht. Ist Wettbewerb.
Glaubst du, sowas hält uns auch in der Batterietechnologie zum Beispiel zurück? Dass ein Toyota für sich forscht und seine Forschungsergebnisse für sich behält und deswegen wir insgesamt so vielleicht, glaubst du, wir hätten vielleicht sonst schon eine Technologie?
Naja, wenn wir uns das angucken, nicht nur Toyota, also auch Tesla, ne, ist ja da mit Batterien super. Und der, wenn wir das verteilen würden, dann würde mein Wagen zum Beispiel ja viel weiter fahren.
Das wäre das stimmt, ja. Bei Tesla ist es, glaube ich, gar nicht so sehr, dass sie das nicht teilen möchten. Ich glaube, bei Tesla ist es viel mehr, ich glaube, du kannst sogar Batterien einkaufen von Tesla, nur die produzieren ja noch nicht mal genug, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Ja. Das wird sich jetzt verbessern. Das ist spannend übrigens, das neue Model S in der höchsten Version hat auf einmal 800 Kilometer oder mehr sogar Reichweite. Ja. Das ist bemerkenswert.
Und wie schnell die laden, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja vom normalen Tanken überhaupt nicht mehr zu unterscheiden.
Ja, ich finde das Spannende, dass von dem zwischen, also es gibt ja einen, immer dieses Long Range und dann gibt es das schnelle Modell und dann gibt es das schnelle Plus. Mhm. Und das schnelle Plus scheint diese ganz neue Batterietechnologie zu haben, denn der ursprünglich, der schnelle Modell hat halt irgendwie 500 Kilometer Reichweite oder 600 und das schnelle Plus-Modell hat auf einmal 800, obwohl es eigentlich ja das gleiche Ding ist, nur mit mehr PS. Und das finde ich bemerkenswert. Das scheint ja diese neue Batterietechnologie zu sein. Und wenn die auf einmal einen 30% Sprung machen in der Reichweite, ist das schon bemerkenswert.
Ja, das wird spannend. Das macht Spaß. Ja.
Ich bin auch der Meinung, 800 Kilometer ist die Grenze. Ich glaube, wenn du es schaffst, 800 Kilometer und dann kannst du schnell laden irgendwo an der Ladesäule in 45 Minuten, ich glaube, dann ist vorbei mit dem Verbrenner.
Meinst du?
Ich glaube. 800 Kilometer, glaube ich. Oder wenn die Feststoffbatterien kommen und du halt dann irgendwie 1200 fährst oder so, dann ist es vorbei.
Wenn etwas gezeigt hat, dass so Aussagen, dass irgendwo eine Grenze ist, die waren immer verkehrt.
Ja, kann sein.
Wie PC gebraucht werden, wie groß Festplatten werden können, wie schnell Prozessoren sein können.
Wie schnell die werden können, das will ich gar nicht. Aber ich glaube, das mit dem Verbrenner hat sich spätestens dann erledigt. Also es ist ja jetzt schon auf dem Vormarsch, weil es ein bisschen der Hype ist. Aber ich glaube, es wird richtig praktikabel. Wenn ich mit meinem Auto 800 Kilometer fahren kann, kann ich quasi von Hamburg nach München fahren. Und ab dem Moment macht es für mich keinen Sinn mehr, weil in der Zeit muss ich eh eine längere Pause einlegen. Du fährst das ja nicht durch. Weil jetzt schon, ich fahre auch 800 Kilometer durch, aber die meisten Leute fahren das nicht durch. Und dann, vor allem mit Kind. Mit Kind kannst du vergessen, mit Kind fährst du keine 800 Kilometer durch. Und dann hast du auf einmal die 45 Minuten, die du eh in der Raststätte bist, stellst das Ding halt in den Schnelllader und lädst dann von 20% auf 80% und dann fährst du weiter. Ja. Und ab dann wird es, glaube ich, praktikabel. Weil jetzt aktuell so 450 Kilometer Reichweite, das ist noch nicht so, aber 800, glaube ich, ist ein Wort zum Sonntag. Was geil ist, was viele Leute gar nicht drauf haben, ich wollte gar nicht so sehr in die Batterietechnologie abweichen, aber die Feststoffbatterien, die sind ja nicht nur länger Reichweite, sondern die sind auch deutlich schneller geladen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich, wenn die Infrastruktur entsprechend das hergibt, könntest du halt dann auch in 2 Minuten laden. Das ist schon.
Schneller wie
tanken. Ja, das ist schneller wie tanken. Du musst ja nicht mal, du musst ja, je nachdem, welche Technologie, du musst ja nicht mal aussteigen. Du kannst von unten fährt dann so ein Ding ran und dann knallt das Auto voll. Ja. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ich habe mich schon oft gefragt, würde es nicht reichen, wenn jede Tankstelle sich hinsetzt und die Investitionen macht und dann einfach entsprechend die umrüstet?
Da sind ja schon viele, ne? Also ich finde, dass das ist schon schnell, was da passiert. Hm. Also jetzt Autobahnen sind ja ausgerüstet, so die kleinere jetzt hier so in den Städten, ja, da ist wahrscheinlich die Notwendigkeit noch nicht da, ne? Und dann ist die Frage auch Tankstellen, das muss ja auch nicht unbedingt eine Tankstelle sein, die kannst du ja wirklich an jede Ecke packen.
Stimmt, das kannst du an jeden Rasthof machen, da hast du sogar noch mehr Flächen eigentlich. Ja. Ja. Nur die Frage ist, ob du dann zum Rasthof erstmal die Strom hinlegen musst und so, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand. Ne?
Ja.
Obwohl, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie viel Infrastruktur liegt am Rand von so einer Autobahn. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht.
Manchmal habe ich das Gefühl, da liegt mehr als mitten in der Stadt.
Wirklich. So geil, so LAN-Anschlüsse direkt in der Fahrbahn.
Wie oft hier irgendwie das Internet weg ist oder wie der Strom nicht funktioniert.
Ja. Aber zurück zu Cloud. Ich habe tatsächlich, ich frage mich tatsächlich häufig, ich habe ja auch mit Rocket Teeth versucht, in den Bildungssektor einzusteigen, ich frage mich tatsächlich häufig, wie kriegen wir es hin, dass die Leute das Internet nutzen, um sich fortzubilden?
Ich glaube, die wollen alle. Wenn ich mir das anschaue, wir bekommen ja auch da Fragen, weil auch Schulen ist ja auch eine Gemeinnützigkeit oder Unternehmen, die irgendwo einen Bildungszweck haben und es wird denen tatsächlich schwer gemacht. Weil auf der einen Seite wird das unterstützt, es gibt aber so viele Anbieter und die Schulen oder diese Bildungsträger, die testen das dann. Dann sind sie auf Zoom, dann sind sie auf Teams und weil sie das alles testen müssen, meinen sie, dass das eine nicht funktioniert. Vielleicht hatten sie gerade eine schlechte Erfahrung, weil irgendwie das Internet ist und dann entscheiden sie sich zu etwas anderem. Und ich weiß gar nicht, warum es da so viele Anbieter für die Schulen gibt. Also da sollte es deutlich, deutlich einfacher gemacht werden.
Ja, nee, das stimmt. Vor allen Dingen auch bei den Schulen ist es ja, glaube ich, so, dass diese ganzen Lernkonzepte, ich höre halt auch immer wieder Ecken aus USA, auch in Kanada, wo das halt auch ganz gut funktioniert mit dem Homeschooling, weil die ja vernünftige Konzepte haben und einfach besser vorbereitet waren. Ich bin aber auch nicht sicher, wir haben ja gar nicht die Kapazitäten aktuell, um die Lehrer entsprechend weiterzubilden. Ne? Ich war zum Beispiel, Christian hatte erzählt, dass, liebe Grüße an dieser Stelle, hatte erzählt, dass seine Kinder tatsächlich auf so einer, ich glaube, eine Privatschule oder sowas ist das, sind. Und die sind schon von vornherein sehr digital gewesen. Da funktioniert das wohl auch sehr gut mit dem Homeschooling. Ja. Da bin ich bei dir. Das ist natürlich schwierig. Also Leute, die einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, müsst ihr wissen, sind halt gerne, gerade auch mit eurem Produkt, wenn es neu ist, man verbrennt es schnell. Deswegen, solange es nicht wirklich gut funktioniert, schreibt Beta dran.
Aber ich glaube auch, es ist der Mensch, der dazwischen teilweise ist. Ne? Also da sind bestimmt Lehrer, die sagen, ach, mit der neuen Technik habe ich noch nie was gemacht und tun sich dann schwer. Man muss dann irgendwo vertrauensvolle Partner finden, wo man dann sich dran wendet, wo man dann sagt, hey, ich mach das für dich. Ne? Du brauchst dich um nichts kümmern, ich mach das. Dann ist das, muss das Vertrauen da sein. Es funktioniert mit jeder Technik. Ob ich jetzt nur das nehme oder das nehme, ich brauche nur jemanden, dem ich das in die Hand gebe. Die Kinder, die können da sowieso mit umgehen. Und dann braucht es einfach, ja, die Geräte, ne? Die müssen verteilt werden.
Ja. Jetzt hast du was Spannendes gesagt, und zwar Vertrauen. In der Welt, in der ich, du hast jetzt ja viel Kaltakquise gemacht, ohne die Leute persönlich zu treffen. In der Welt, in der ich niemanden mehr persönlich treffe, alles über die Cloud läuft und vielleicht noch wie hier in so einem direkten Rahmen passiert, wie baue ich Vertrauen auf? Oder was heißt Vertrauen noch? Ist Vertrauen eigentlich, ich brauche auf jeden Fall eine Demo, ansonsten mache ich gar nichts mit dir? Oder ist Vertrauen einfach auch sagen, hey, das klingt seriös und wie wir früher einfach auch versucht hast, eine Webseite zu bewerten, ob das Scam ist oder nicht. Oder Betrug, sorry. wie würdest du das einschätzen? Wie baust du heute Vertrauen auf?
Also wir haben unseren Stil gefunden. Gerade uns hat natürlich auch im letzten Jahr, wo wir angefangen haben, die Corona-Krise getroffen. Und man konnte noch ein bisschen reisen. Das heißt also, ich habe dann versucht, vor Ort zu sein und habe meine Kollegen dann remote mitgenommen. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn ich alleine mich vorstelle, dann lernen die Kunden nicht die Firma kennen. Und wir machen das so, dass wir uns das angewöhnt haben, so viele unserer Kollegen präsentieren. Und sie sagen auch was. Das ist nicht, sie sind nicht da, sondern jeder hat seinen Part und stellt etwas vor. Und so kann man uns kennenlernen und so sind wir glaubhaft und authentisch. Das ist auch nicht, dass wir dann immer wieder den gleichen Film abspulen, sondern wir lassen uns auf den Kunden ein. Wir sagen, ihr könnt jetzt fragen, wie ihr wollt. Wir stellen das sofort um. Und das ist das, man muss Vertrauen schaffen. Und das macht man auch nur, indem man authentisch ist.
Ja ich glaube, du sagst Authentizität, beste deutsche Wort. Ja. Ist halt A und O, glaube ich, in der digitalen Zeit. Wenn ihr vor allen Dingen auch an alle Gründer da draußen oder an alle, die einfach vielleicht, keine Ahnung, irgendein Hobby machen, wo sie ein paar Bilder verkaufen wollen, irgendwie ihre Arbeiten. Seht zu, dass euer Auftritt einfach wirklich, naja, wie soll ich sagen, einfach authentisch ist, dass ihr das seid und dass es nicht so aussieht wie jede andere Seite auch, weil ihr als solches seid halt unique. Und vor allen Dingen, wenn ihr ein Produkt verkauft, was noch niemand kennt, seid ihr es als Gründer oder als Schaffende, die im Vordergrund stehen. Genau wie Klaus, dass wenn du ein Softwareanbieter bist, dann glaubt man dir schon, dass du Software kannst. Ansonsten wärst du Betrüger, weil dann wärst du ja kein Softwareanbieter. Sagst du das nur. Und ich glaube, dass das ist halt so ein Ding, dass dir deinen Job macht und dass ihr ehrlich seid, das erwarten die Leute. Und das ist Voraussetzung dafür, dass ich Geschäfte mit dir mache. Und was du dann aber darüber hinaus verkaufen kannst, ist halt das Team und natürlich dein Arbeitsergebnis. Ne? Den Kunden auch mal zeigen, dass du die Extrameile gehst. Ne? Den Kunden halt auch mal, auch zum Beispiel weniger versprechen, um es dann einhalten zu können oder dann vielleicht zu überperformen, ist halt auch Betrug. Ja? Das ist Quatsch. Also geh rein, sag, hey, wir können das, wir machen das, wir sind ein Team. Und dann zeig auch dein Team, wenn du ein Team hast. Ne? Und das haben wir ja, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, auch letztes Jahr. Spannenderweise habe ich ja bei euch damals diese Aufnahmen gemacht und dann habe ich so Postkarten gesehen mit so Sprüchen. Und das war ganz lustig, weil die waren echt cool. Die waren echt gut. Die waren so prägnant, kurz, knackig und sehr sympathisch auch einfach. Aber der Claim, mit dem du ursprünglich rausgehen wolltest, war, wir machen ehrliche Software.
Nicht verkehrt, ja.
Ja. Genau, und wie gesagt, das setzt sich voraus als Kunde. Und das ist ganz spannend. Aber ey, das ist auch so Marketinggeschichten. Hey, vor anderthalb Jahren hätte ich das nicht gewusst. Vor einem Jahr hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gewusst. Ne? Ich habe mich da jetzt quasi dadurch, dass ich auch eine marketinglastige Software jetzt gebaut habe, natürlich viel mit den Themen auseinandergesetzt. Und dadurch, dass mein Partner das halt mit reingebracht hat in das Unternehmen. Und Shoutout an Reh hier an der Stelle nochmal. genau, und das ist halt, ja, ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir damit Leadbase neben den digitalen Events halt diesen Marketing-Part nochmal voranstellen sollen. Ich hatte tatsächlich so ein paar Ideen, die werde ich jetzt hier nicht kundtun, aber wo ich glaube, dass wir dann noch besseren Impact haben können. Aber ja, es ist spannend. Authentizität. Ich kann es noch dreimal versuchen, wird es mal beim ersten Mal verkacken, glaube ich.
Ein tolles Erlebnis. Wir haben ja deine Plattform ja genutzt für unseren Fundraising-Kongress. Und ist ja nicht so viel passiert. Das war ein Kongress digital in der kleinen Szene, das war nicht so viel.
Muss dazu sagen, wir haben das ein bisschen Staging betrieben. Der Kongress lief auf einer anderen Plattform und genau. Weil Klaus sich schlecht repräsentiert gefühlt hat auf der anderen Plattform, haben wir uns dann quasi dahinter geschaltet und die Leute dann auf unsere Plattform geleitet. Ja. Das war bis heute auch der einzige richtige Corporate Case, den wir gemacht haben, weil wir sonst keine Zeit hatten und uns auf Groß-Events fokussiert hatten. Den ich aber jetzt wieder im März werde ich tatsächlich wieder rausholen und dann, weil ich habe jetzt die ganze Event-Seite quasi überarbeitet und neu gemacht und das muss ich jetzt übertragen, auch vom Design her und alles auf die andere Plattform. Aber ja, ich erinnere mich. Das war lustig. Aber die eine Kundin, die drauf war, die war zufrieden, glaube ich, ne?
Ja, genau. Aber ich war jetzt echt platt, als ich das deine neue Version gesehen habe mit dieser Modewelt. Wahnsinn.
Naja, also, da ist viel Arbeit reingeflossen tatsächlich, ja.
Sieht richtig gut aus.
Ja, wir haben so viel verändert. Wir hatten auch so viele Annahmen getroffen, die einfach falsch waren. René hat das letzte Mal gesagt, wir haben halt so viel gegen unsere eigene Plattform gearbeitet, um Dinge möglich zu machen. Weil du einfach Annahmen triffst am Anfang, wenn du die nicht validierst, dann läuft es halt gegen sonst wohin. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall sehr viele Learnings bei. Ich bin mittlerweile einfach auch in einem Stand angelangt mit dem Produkt und ich mache mir sehr viel Gedanken ums Produkt, weil ich ja verantwortlich dafür bin, dass ich sage, hey, wenn du dich lange genug mit dem Produkt auseinandergesetzt hast, ist oft beim Kunden hattest und wir hatten es jetzt sage ich tausende Male, aber wir hatten es schon einige Male jetzt draußen mit dem Kunden in verschiedenen Szenarien. Wir haben es jedes Mal wieder weiterentwickelt und zwar relativ instant mit dem Kundenfeedback, was wir da gekriegt haben. Und jetzt werden wir tatsächlich, ist jetzt offiziell auch die nächste Fashion Week machen mit Fashion Cloud im wahrscheinlich Juli, das ist noch nicht ganz klar. Und da haben wir auch festgestellt, wir werden Dinge ändern, aber nur Kleinigkeiten, weil so im Grunde hat das Konzept funktioniert und die Zahlen sahen super aus. Und so werden wir es weiter iterieren, aber ich mache mir natürlich parallel Gedanken, okay, wie kriege ich da, wie habe ich eine breitere Masse? Jetzt aktuell sind meine Kunden, die diese Handvoll Leute, die sagen, hey, wir machen hier ein Event mit 5000 Leuten. So, das ist halt, davon gibt es auch ein paar, also mehr als man vielleicht glaubt, aber es ist halt sehr begrenzt, ne? Und die Zahl der zum Beispiel kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ist bedeutend größer. Und wenn du da sagst, hey, mach doch eine Hausmesse und das ein gewisser Part sagt, okay, das ist eine gute Idee, das machen wir, ist das auf einmal ein anderer Schnack. Aber dafür muss die Software wieder andere Anforderungen, weil dann ist so ein Groß-Event-Konzept einfach viel zu kompliziert. Ne? Und dann muss das alles deutlich entschlackt werden. Und das hatten wir ja bei euch damals mal ein bisschen getestet und angehauen. Und das werden wir auf jeden Fall, ich habe dir schon vor 3 Monaten ein Update versprochen, glaube ich. Ja. Es kommt auf jeden Fall in Q2. Ja.
Ich freue mich.
Ja.
Aber das ist unsere Software genauso zu. Also wir sind auch laufend am Verbessern und im Grunde genommen ist das Verbessern bei uns auch immer entschlacken. Also es einfacher machen.
Ne? Die ja, absolut, da
sein. Ja. Und das muss im Hintergrund passieren und die Technik muss einfach immer einfacher werden.
Naja, ich versuche jetzt auch tatsächlich auch schon Gedanken zu machen, wie kriegst du jetzt wirklich dann AI damit rein, um Dinge noch besser vorauszuahnen und vorzuschlagen und antizipieren. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich muss mal Lanze brechen für Google. Ich habe tatsächlich ja bei Leadbase jetzt nicht mehr Microsoft als Infrastruktur, sondern mir Google aufgesetzt zum Ausprobieren, weil ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich es nicht probiert habe. jetzt sind wir noch so wenige Leute, ich kann es doch ändern im Zweifel. Aber ich habe das mal ausprobiert und was Google wirklich gut macht, wenn ich in so einem Google-Doc arbeite, haben die schon ganz viel so Textvorschläge und so und es spart wirklich Zeit. Und es sind halt teilweise echt ganze Satzteile, die der dir vorschlägt, aus dem heraus, was du vorher geschrieben hast. Und das machen die wirklich gut. Übrigens auch Shoutout an Microsoft an der Stelle. Bei PowerPoint kannst du ja diese Designvorlagen nehmen. Das ist noch nicht so optimal umgesetzt, weil das ist ein bisschen frickelig, aber die Designvorlagen sind nice. Die sind wirklich cool.
Ja.
Wir hatten ja letztes Mal wie Canva gelobt und gesagt, wir nutzen kein PowerPoint mehr, aber diesmal muss ich auch mal ein bisschen Lanze für Microsoft bringen. Ja, das ist, glaube ich, auch das Coole an Cloud, oder? Das mal abschließend mitzunehmen. Cloud öffnet uns halt auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich benutze hier Amazon, da Microsoft und dort Google. Und das ist auch noch kostentechnisch abbildbar, weil ich nicht irgendwelche Grundpreise habe, sondern Nutzungsgebühren zahle. Das ist in der Theorie so, in der Praxis muss man sagen, unterscheiden die sich schon, gerade was rechte Strukturen und so angeht. Ich habe jetzt mit Azure viel gearbeitet und mit AWS unglaublich, also mit AWS tatsächlich mittlerweile sogar mehr. Deswegen habe ich da sehr, sehr tiefe Einblicke. Ich habe tatsächlich überlegt, die haben über das NCA, also über unseren Accelerator, auch Zugang zu Google Cloud mit einem gewissen Guthaben. Und da habe ich halt überlegt, ob man tatsächlich auch da nochmal reinschnuppert und guckt. Aber so Themen wie Serverless und sowas machen es halt so einfach, weil ich kann theoretisch meine Dienste überall verteilen und dann nehme ich mir einen von den 3 Diensten und die haben alle irgendwie so eine Art Gateway, wo du alles reinpluggen kannst und dann hast du quasi immer noch quasi ein Backend, was du ansprichst, obwohl dahinter 20.000 Dienste hängen. Ist jetzt auch nicht neu, Microservices und sowas gibt es auch schon ewig. Aber das hat mittlerweile alles eine auch kostentechnisch geile Form angenommen, dass es wirklich easy to use ist und im Verhältnis zu dem, was du kriegst, einfach auch die Kosten echt gering sind. Ne?
Ja, und es ist wirklich beherrschbar für den Normalsterblichen. Ne?
Ich glaub, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob du so eine Amazon-Docker-Umgebung aufsetzt, als Normalsterblicher ist aber eingestellt.
Nee, wenn es dann mal aufgesetzt ist, na, dass du da viel mehr machen. Ne?
Ja, absolut. Also was ich alles an Administrationsaufgaben mache, ohne Admin zu sein. Und auch Shoutout an alle Admins, ihr könnt sehr viel mehr in der Administration als ich. Und wahrscheinlich auch mit den Cloud-Admins, die da draußen sind, die können auch bestimmt mehr als ich. Aber ich komme schon sehr weit alleine. Und das ist, glaube ich, etwas. Und wenn man mal über Cloud auch in die Zukunft gucken will, dann macht Cloud genau das, was jede erfolgreiche Technologie macht, ist das Enablement, ne? Die Cloud ermöglicht es dir, Infrastruktur zu nutzen, von der du vorher nicht mehr hättest träumen können. Und die Cloud ermöglicht es dir, Informationen zu sammeln und Informationen zu bekommen, an die wirst du vorher nicht reingekommen. Übrigens hat irgendwer, ich glaube in NRW war das, dem Schulamt Brockhaus für 2,8 Millionen verkauft, die Online-Variante davon. Ich finde, wenn du irgendwie diesen Podcast hören solltest, ich habe einen Job für dich. Wer auch immer das verkauft hat, ich habe einen Job für dich. Also, kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Aber gut, Zeitalter des Internets. Das ist nicht jedermanns Sache.
Ich habe nicht gewusst, dass es die überhaupt noch gibt.
Ich auch nicht. Ich weiß, meine Eltern wurden damals über den Tisch gezogen mit diesen Brockhaus-Digital-Varianten. Ja. Und die haben unglaublich viel versprochen, da war nicht die Hälfte drin. Ne? Du hättest für den Basispaket hast du schon 1.000 Euro bezahlt und dann kam nur die Hälfte dessen, was versprochen wurde, und das hättest du alles gegen Aufpreis erst kaufen müssen. Und es war halt gerade so am Turning Point für das Internet und damit komplett wertlos einfach. Du hast innerhalb von einem Jahr alles, was da drin stand, kostenlos gekriegt im Internet.
Das Verkaufsgespräch kann ich mich auch noch erinnern. Da wollte mir auch die Papiervariante, die Büchervariante verkaufen plus das Digitale, das Nonplusultra.
Ja, so ein Bullshit. Ja. Und dann habe ich dann jetzt diese Nachricht gelesen, also für 2,8 Millionen, die so online existieren. Also das kannst du keinem erzählen. Allein schon, dass Bertelsmann sich da hinsetzt und eine Online-Version dieses Krams erstellt, das ist schon bemerkenswert. Ah ja, das ist halt auch online und die Cloud. Ne? Dann gibt es halt auch Brockhaus als Enzyklopädie. Ja. Weil Wikipedia alles nur Quatsch ist. Und überhaupt nicht belegt übrigens. Ja. Ist keine wissenschaftliche Quelle, habe ich früher in meinen Klausuren immer gesagt. Wikipedia ist nicht wissenschaftlich. Ich habe mal versucht, einen Wikipedia-Artikel zu erstellen im Übrigen. Und die sind knallhart, wenn du nicht deine Belege dazu packst, vernünftig. Und die schmeißen es sofort wieder raus.
Okay.
Ja, also zumindest von meiner Erfahrung. Ich habe damals versucht, meinen Künstler bei Wikipedia anzulegen. Ja. Habe dann die Verweise quasi, ich habe ja selber auch die ganzen Webseiten und so aufgebaut, aber ich habe das als Verweise reingepackt und so. Und keine Ahnung, 3 Tage hat es gedauert, dann war es wieder weg.
Oh, ja. Gute Idee, das könnte ich eigentlich auch mal probieren. Mal sehen, wie weit.
Nee, Wikipedia achtet schon sehr drauf, dass das halt wissenschaftlich ist, ne, was sie machen. Das ist sehr spannend. Cool, Klaus, wir haben es geschafft. Ich danke dir vielmals. Klaus, ich möchte dir gerne noch einmal eine abschließende Frage stellen, um sie dir ein bisschen Eigenwerbung zugutekommen lassen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über iFunds, eure Lösung gesprochen. Wer muss ich sein, damit ich iFunds bestellen oder damit ich iFunds ansprechen soll?
Eine Organisation, die Beziehungsmanagement professionell machen möchte, die beraten werden möchte und an die
also jede Organisation, gemeinnützige Organisation meinst du, ne?
Gemeinnützige Organisation, genau. Die dann möglichst auch an die günstigen Preise von Microsoft drankommen möchte, weil Microsoft unterstützt das tatsächlich richtig riesig. Die Preise sind wahnsinnig. Man bekommt als Organisation, wenn man registriert ist, pro Jahr $3.500 für die Azure-Dienste.
Damit kommt man sehr weit. Also.
Ja, sehr weit. Und die Preise für die Office-Produkte und Dynamics-Produkte, also für die professionellen Services, sind tatsächlich so ein Drittel. Die Userpreise, also da kommt man sehr weit. Und wir richten das ein und wir ergänzen diese Produkte von Microsoft dann für die Spenderwelt, für die ganzen Prozesse. Wir bieten den Service an und wir konzentrieren uns ausschließlich auf diese Organisation. Das macht uns aus, das ist der Unterschied. Wir lieben das und wir leben es auch. Ja. Die Organisation, die sollten uns ansprechen.
Sehr schön. Ich habe unten hier mal den Link zu der Webseite von iFunds eingeblendet. Da könnt ihr euch gerne informieren an die Leute, die den Podcast hören. Es ist halt www.ifunds-germany.de. iFunds ist IFUNDS, also einfach, wie es gesprochen wird quasi. Und Genau. Ansonsten schaut gerne nochmal auf YouTube in das Video rein. Ihr könnt auch einfach bis nach hinten skippen. Und ja, der Podcast kommt wie immer nächste Woche Montag oder Dienstag. Bei Apple dauert es immer ein bisschen länger, bis das in dem Podcasting hochgeladen ist. Online. Und ja, wir sind nächste Woche auch wieder am Start. Nächste Woche ist Nikita bei uns. Der ist Chef unserer der ist Chef von der Entwicklertruppe, die uns geholfen hat, unsere Plattform auf die Beine zu stellen in den letzten Monaten. Also gerade einen speziellen Part, der das Handling von Content möglich macht. Und ja, man hat natürlich sehr, sehr viel und sehr eng zusammengearbeitet. Es war eine sehr intensive Zeit. Er hat im Grunde auch IT-Bude, die er da gerade aufbaut, ist im Grunde auch ein Startup. Es ist ein sehr besonderes Startup, weil, wie ich das eben erwähnt hatte, die haben sich noch nie gesehen, die Leute, die dort arbeiten. Und wie das aussieht, das werden wir uns nächste Woche erzählen. Es wird auf Englisch sein, das sage ich schon mal voraus. Aber schaltet sehr gerne ein, ist, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die zuhören. Klaus, dir nochmal sehr vielen lieben Dank. Sag nochmal ein paar letzte Abschiedsworte.
Seid tapfer. Besser.
Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, immer schön jetzt am Wochenende, auch wenn gutes Wetter ist, die Corona-Regeln einhalten, bitte. Ich habe ja sind ja Sachen passiert am Wochenende wieder. Kommst die Sonne draußen, schon sämtliche Regeln egal. Und schon gehen die Inzidenzen wieder hoch. Hey, wer hätte das gedacht? Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. Oh, warte. Oh, das Outro. Kriege ich das Outro noch rein? Hier mal gucken hier. Darf ich doch, ich starte das jetzt hier wieder manuell. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Klaus, ich wünsche dir was.
Mach's gut, schönes Wochenende.
Ebenso. Na toll, jetzt kriege ich das Outro nicht rein. Schade. Nächstes Mal. Doch, hier. Ja, was. Tschüss.